Das erste Mal, dass ich mit einem Prozess zu tun hatte, war bei Apple. Ich weiß noch, dass ich mich fühlte wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Creative, die Macher des zweitbeliebtesten Music Players nach dem iPod, verklagten uns wegen der iTunes-Schnittstelle, mit der man Songs auf den iPod übertragen konnte, und der dahinter stehenden Technologie. Es war nicht völlig klar, ob wir einen Gesetzesverstoß begangen hatten oder nicht, ob wir gewinnen würden oder nicht, und Steve machte sich Sorgen. Wir hatten das erste tolle Apple-Produkt seit Jahren entwickelt und jetzt wurden wir deswegen verklagt. Chip Lutton, der bei Apple für alle Rechtsfragen rund um geistiges Eigentum zuständig war, beriet sich mit mir und Jeff Robin, dem VP von iTunes, um Lösungen zur Umgehung des Problems zu finden. Wir schlugen verschiedene Arten vor, das Produkt zu verändern, doch am Ende traf Steve die geschäftliche Entscheidung zu einer gütlichen Einigung. Tatsächlich zahlte er 100 Millionen Dollar, einige Millionen mehr als Creative gefordert hatte. Er wollte, dass sie komplett aus unserem Blickfeld verschwanden und nie wieder auftauchten. Es war eine interessante Lektion darüber, was Gewinnen bedeutet. Es war kein richtiger, gerichtlicher Sieg. Wir verteidigten uns nicht und gingen auch nicht vor Gericht, doch es war ein Sieg für Steve. Ihm war es wichtiger, sich nie wieder auch nur eine Sekunde seines Lebens wegen dieses Prozesses sorgen zu müssen, als Geld zu sparen oder das Gesicht zu wahren. Recht bald nach der Einführung des Nest Learning Thermostat wurden wir von Honeywell verklagt. Das war ein ganz anderer Rechtsstreit. Dort war man fest entschlossen, uns aus dem Markt zu klagen. Honeywells Strategie lautete, den Kleinen zu zerquetschen und ihm die Technologie gegen ein Almosen mehr oder weniger zu stehlen. Unsere Rechtsabteilung war zuversichtlich, dass wir gewinnen konnten. Der Prozess war lächerlich, leichtfertig, eine wohlbekannte Taktik, um einen schnell wachsenden Konkurrenten auszuschalten. Aber ich hatte aus meiner Erfahrung bei Apple gelernt, ich konnte die Entscheidung nicht einfach der Rechtsabteilung überlassen. Anwälte gewinnen gern, sie geben nie auf und kämpfen bis zum Tod. Doch das ist Business. Tod ist keine akzeptable Option. Mit Tod macht man keinen guten ROI. Wenn Sie irgendeine Verhandlung führen, bei der auch Rechtsfragen eine Rolle spielen, müssen Sie immer zuerst die grundlegenden Verhandlungspunkte abarbeiten, ehe die Anwälte auf den Plan treten. Wie viel sie für etwas zahlen, wie viel sie auszugeben bereit sind, wie lange ein Vertrag währen sollte, Exklusivität und so weiter. Lassen Sie sich die Bedingungen im Groben absegnen und dann lassen Sie die Anwälte über das Rechtliche debattieren. Andernfalls können Verhandlungen sich ewig hinziehen und Sie müssen die Kosten tragen, während Ihre Anwälte sich mit denen der Gegenseite herumzanken. Das will niemand. Deshalb trafen wir eine außergerichtliche Einigung, obwohl wir in unserem Prozess mit Honeywell beste Erfolgsaussichten hatten. Inzwischen hatte Google unser Unternehmen aufgekauft und Honeywell war einer ihrer größten Kunden. Es spielte keine Rolle, dass wir im Recht waren und Honeywell im Unrecht, es war eine geschäftliche Entscheidung. Google entschied, dass es besser war, Honeywell auszuzahlen und die Beziehung aufrechtzuerhalten, als vor Gericht zu gehen. Besonders da die Kosten für diese Einigung aus der Kasse von Nest kamen und nicht aus der von Google. Das machte uns stinksauer. Wir hätten gewonnen, doch stattdessen blieb Nest auf der Rechnung sitzen. Es war zum Mäusemelken, aber es war die richtige Entscheidung für Google. Die besten Anwälte verstehen das. Sie denken nicht nur wie Anwälte. Sie berücksichtigen ihre gesamte Ausbildung und Fachkenntnis, aber sie legen auch geschäftliche Ziele in die Waagschale. Sie können ihnen helfen, die Risiken zu verstehen und sich zugleich der Vorteile bewusst zu werden. Sie erteilen ihnen gut begründete Ratschläge, statt ihnen zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht. Sie sind sich darüber im Klaren, dass ihre Stimme Teil eines Chores ist. Und wenn sie zusammenarbeiten und ein Gespür füreinander entwickeln und ihre Anwälte einen Einblick bekommen, wie die Wettbewerbslandschaft aussieht und wer ihre Kunden und Partner sind, werden sie, wenn sie gut sind, ein bisschen lockerer. Die meisten Anwälte brauchen Monate oder gar Jahre der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, bis sie wirklich verstehen, welche Risiken Anlass zur Sorge geben sollten und welche einfach ignoriert werden können. Doch ein geübter, erfahrener und mit der Geschäftspraxis vertrauter Anwalt, der Risiken erfolgreich kommunizieren kann, ist sein Gewicht in Gold wert. Um so einen Anwalt zu bekommen, müssen Sie ihn normalerweise fest anstellen. Meist wissen Sie, dass es Zeit für eine Festanstellung ist, wenn die Rechtsberatung viel zu teuer wird, zu viele Stunden, die mit denselben Vertragskonditionen und Fragen verbracht werden, zu viel hin und her, zu viele Gelegenheiten, bei denen nach seltenen Spezialisten gesucht werden muss. Ein festangestellter Anwalt entbindet Sie nicht von der Notwendigkeit, Spezialisten zu beauftragen für Steuern, Personalfragen, Fundraising, Fusionen und Übernahmen, geistiges Eigentum und Patente, Behördenvorschriften. Aber er hilft Ihnen dabei, über die Höhe der Rechnungen zu verhandeln, nachdem Sie sie erhalten haben. Denn es gibt immer Verhandlungsspielraum, besonders bei Anwälten. Ein erfahrener Anwalt, der das Geschäftsmodell von Anwaltskanzleien durchschaut und die Tricks kennt, kann sich deren Rechnung ansehen und fragen, warum diese Aufgabe so viele Stunden erfordert oder jenes Gespräch so und nicht anders berechnet wurde.